Schöne Prosa, der Literaturpodcast mit Nick Lamy.
Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast Schöne Prosa. Heute aus der schönsten Stadt der Welt, nämlich aus Rom. Und ich sitze hier in Rom, direkt am Forum Romanum, auch am schönsten Platz der Welt, finde ich, wo man ganz viel Geschichte unter sich spürt. Und habe eine ganz tolle Interviewpartnerin gefunden. Die einzige, die ich hier in Rom kenne, die auch mein Deutsch versteht. Das ist Laura Piazza. Laura, wir haben uns kennengelernt im Archivio von der Fondazione Scelsi.
Ja, wir haben uns dort kennengelernt als du. Wir haben uns entschieden, wir duzen uns. Ja. Als du hier im April warst oder wie. Mhm. Und dann bist du jetzt zurück. Und das heißt, mehrmals getroffen und immer mit Freude und wir arbeiten da zusammen. Das freut mich immer und ich versuche immer die Möglichkeit auszunutzen, Deutsch zu sprechen, weil ich eigentlich eine deutsche Mutter habe und ich bin zwar in Deutschland geboren.
Ah, wo bist du denn geboren in Deutschland?
In Hemer. Also das ist im Sauerland, so ganz in der Nähe von Iserlohn.
Ah, okay. Und wie bist du dann nach Rom gekommen? Also
eigentlich
dein Vater?
Mein Vater ist Italiener und alle denken immer, mein Vater hätte eine deutsche Touristin so kennengelernt. Das ist anders gewesen. Er war in Deutschland, weil er Geld bekommen hatte, also so für Studium.
Ein Stipendium. Was hast du studiert in Rom?
Italienische Literatur, also ja. Naturwissenschaften.
Ja, das ist schön.
Mein Vater, ich weiß nicht, ob der Name etwas sagt, Giovanni Piazza, der war eins von der Gruppe Improvisazione Nuova Consonanza, ja. Damals mit Evangelisti, Morricone, Schiaffini und so weiter und so weiter und so weiter. Und unsere Präsidentin ist Irmela Heimbecher, also die ehemalige Frau von Franco Evangelisti. Mhm. Das ist eine sehr lange Freundschaft. Das ist sehr komisch für mich, weil ich sehe diese ganzen Namen, die ich aus der Kindheit kenne. Das klingt alles so familiär, also
ja,
wirklich.
Sehr lustig. Das heißt, du forschst dann über die Musiker, mit denen dein Vater zusammen Musik gemacht hat und auch dieses Nuova Consonanza, dieses Ensemble aufgebaut hat.
Ja, ja.
Hast du denn auch Musik studiert?
Moment. Ja, ein bisschen als Kinder. Wir haben beide, sowohl meine Schwester als auch ich, wir haben Klavier, wie üblich, versucht. Ja. Und ich habe auch Gitarre und Schlagzeug versucht. Ja. Also zu Hause mit einem Privatlehrer, der kam.
Also. Interessant. Also ich bin heute Morgen hier zum ersten Mal in meinem Leben im Petersdom gewesen. Und zwar
Das Bild gesehen.
Aber bevor ich das wusste, habe ich für dich ein Stück Literatur ausgesucht, wo es um die Familie Borgia geht, also das heißt um die Päpste, und zwar um die Schattenseiten der Päpste. Ich bin ja total Rom-verrückt, ein bisschen Rom-Kritik. Aus der Vergangenheit kann ja auch nicht schaden. Ne? Auch
auf die, ja, also die Borgia, also der berühmte Alessandro Sesto mit den ganzen Kindern und so. Mhm. Und hier ganz in der Nähe an der Kirche San Marco, da unten in Piazza Venezia, da ist der Grabstein von der Vannozza Gaetani, also die Liebhaberin, die Mutter von Lucrezia, von Cesare. Und, also sie wurde eigentlich in Santa Maria del Popolo begraben, ja. Aber danach ist ihr Grabstein hier gelandet.
Ah, da gehen wir gleich nochmal hin. Ja, machen vielleicht nochmal ein Foto.
Also ich bin neulich da mit einer Führerin gewesen und sie hat die ganze Geschichte erzählt. Aber wir konnten diesen Stein nicht sehen, weil alles zu. Aber die Kirche ist wunderschön, also San Marco.
Also die Geschichte geht über die Familie Borgia und der deutsche Autor ist Klabund. Klabund hat diesen Roman 1928 geschrieben und Klabund selber, so hieß er natürlich nicht. Dieses Pseudonym hat er sich gegeben nach dem oder während des Ersten Weltkriegs, als er einen Gesinnungswandel durchgemacht hat. Er war nämlich zuerst glühender Patriot und wie viele von den deutschen Dichtern damals wollte er unbedingt ins Feld ziehen und war wirklich für den Krieg und ist dann aber hat sich dann total gewandelt zum Pazifisten. Und er wollte diesen Gesinnungswandel auch mit einer Namensgebung feiern, sozusagen. Klabund hieß eigentlich Henschel mit bürgerlichen Namen. Das Pseudonym soll eine Mischung sein aus Klabautermann und Vagabund. Und er war natürlich auch immer sehr gesellschaftskritisch und deswegen vielleicht auch hier dieser historische Bezug. Also es ist ein sehr langer Roman und ich habe einige Kapitel ausgewählt für dich. Okay, Klabund, Rom. Der Kardinal hatte Lucrezia von dem jungen, 23-jährigen Fiorentiner Bildhauer Michelangelo erzählt. Sie bat ihn eines Tages zu sich ins Kloster. Sie betrachtete ihn neugierig wie ein Kind. Ihr seid Bildhauer? Jawohl, Madonna. Adeliger? Aus edelstem Geschlecht. Versteht ihr euer Handwerk? Ich hoffe, Madonna. Macht ihr ein Gewerbe aus eurer Kunst? Ich mache eine Kunst aus meinem Gewerbe. Könnt ihr Pferde machen oder noch besser Pferdemenschen, Kentauren? Den Kampf der Kentauren und Lapiten? Ich will es versuchen, Madonna. Einen sterbenden Adonis? Ich werde darüber nachsinnen. Interessiert ihr euch für die Ausgrabungen aus der Antike? Alle Augenblicke findet man eine schöne Statue, eine Göttin oder einen Silen. Ihr könnt viel lernen, wenn ihr wollt. Es ist der Inhalt meines Lebens, Madonna. Was habt ihr denn schon Vortreffliches geleistet? Eine Gruppe, Madonna. Was steht sie da? Die Pieta. Ihr müsst sie mir zeigen. Ich bitte, über mich zu verfügen. Lucrezia kam in sein Atelier, von der Äbtissin von San Sisto begleitet. Sie war sehr guter Laune und knabberte unaufhörlich Datteln. Sie sah einen Kentauren in Lehm angefangen. Er trug die Züge Alexander Borgias. Sie sah einen sterbenden Adonis. Er trug die Züge Alfonsos von Aragon. Sie wandte sich melancholisch lächelnd zu Michelangelo. Und was wollt ihr aus mir machen? Sie stand plötzlich vor der Pietà und all ihre Heiterkeit zerbrach in einem Augenblick, in dem Augenblick, den sie mit der Pietà tauschte. Diese Pietà, das ist keine qualvoll gealterte Mater Dolorosa. Es ist ja eine ganz junge, leidende Frau, die mir ähnlich sieht. Und Christus. Christus? Trägt er nicht die Züge jenes in Florenz verbrannten Fra Girolamo, jenes unseligen Ketzers? Laut sagte sie, ihr habt Savonarola gekannt? Der Bildhauer nickte wortlos. Er ist gar nicht tot, so scheint es. Er schläft ja nur. Ja, sagte Michelangelo, er schläft nur. Mein Gott, dachte sie, ich muss weinen. Ich spüre, wie mir schon die Tränen aufsteigen. Ich muss schleunigst gehen. Aber es war schon zu spät. Die Tränen stürzten ihr aus den Augen. Michelangelo geriet, als sie von ihm gegangen war, in einen ekstatischen Rausch. Er warf den Meißel beiseite und begann eine Reihe leidenschaftlich sinnlicher Gemälde zu malen. Leda von Schwan geliebkost, Venus von Amor geliebkost. Leda und Venus trugen die Züge der Lucrezia Borgia. Er begann Verse zu schreiben an die Donna Aspera e Bella und nannte sie La Donna Mia Nemica, meine schöne Feindin. Und begann ein christliches Gemälde zu skizzieren, in dem die Mutter Gottes, der Heiland, St. Peter und St. Johann, alle in heidnischer Nacktheit, durch eine florentinische Landschaft walten. Lucrezia kehrte in den Vatikan zurück, vom Papst zärtlich herbeigerufen. Sie erzählte ihm von dem Bildhauer Michelangelo. Der Papst dachte nach. Er soll mir einen Entwurf machen für mein Grabmal, für ein Grabmal, das berufen sein wird, alle Borgia dermaleinst zu vereinen. Er sandte Michelangelo in die Steinbrüche von Carrara, den geeigneten Marmor brechen zu lassen. Michelangelo stieß an der Küste auf einen Berg, der von Meer und Land weithin sichtbar war. Ich werde aus dem Berg eine Kolossalstatue meißeln. Wozu Carrara nach Rom tragen? Die Leichen der Borgia müssen von Rom nach Carrara geschafft werden und unter diesem kolossalen Steinblock ruhen, dem ich die Gestalt eines gigantischen Kentauren geben werde. Kapitel 3. Wir brauchen einen Heiligen unter uns, einen heiligen Borgia. Weißt du keinen? Fragt der Papst, als er eines Tages in der Legenda Aurea blätterte, den Sohn Cesare. Cesare lachte hell auf, um sich sofort zu fassen. Ich bitte für mein unziemliches Verhalten um Vergebung. Ja, wen soll ich dir da empfehlen? Calixtus macht keine besondere Figur. Der Herzog von Gandia ist zwar tot, aber nicht heilig zu kriegen. Lucrezia, die wäre eine schöne Heilige, aber sie lebt ja noch. Ebenso wie dieser Knabe, Narziss. Warten wir ein paar hundert Jahre, Papa di Roma. Wenn wir Borgia uns ausgetobt haben, werden wir auch noch einen Heiligen zustande bringen. Und er wird genauso heilig sein, wie wir unheilig waren. Denn ein Borgia tut nichts Halbes. Addio, Rodrigo. Er nannte seinen Vater nur in besonders zärtlichen Momenten Rodrigo. Der Papst sah ihm innig nach. Ein kluger Kopf, dieser Cesare. Er rieb die Hände aneinander. Er fror zum ersten Mal in seinem Leben. Ich werde alt. Draußen war Juni, der 27. Juni 1500. Er befahl, im Kamin Feuer zu machen. Es war ein uralter Kamin, an dem schon Calixtus III. Seinen Borgia-Corpus gewärmt hatte. Wann war das gewesen? Vor etwa 50 Jahren, dachte der Papst erstaunt. Das sind schon 50 Jahre her. Er lehnte sich an den Kamin. Und plötzlich war ihm, als ob der Kamin ein feuerspeiender Krater sei. Die Erde begann zu zittern. Mit donnerndem Gepolter brach der Sims des Kamins über ihn zusammen. Lucretia fand ihn und schrie laut um Hilfe. Ihre Zofe und einige Soldaten der Schweizer Garde zogen ihn unter dem Schutt hervor. Für den Bruchteil einer Sekunde hatte sie den Wunsch, der alte Mann dort, ihr Vater, der sie in dieses Leben gezerrt hatte, er möchte tot sein. Ganz und für immer tot. Aber er war bärenstark, stierkräftig. Der Kamin hatte seinen Schädel nur geschrammt. Er hatte ihn nicht zerschlagen können. Lucretia pflegte ihn. Nach seiner Wiedergenesung zelebrierte er ein Hochamt in der Kirche Santa Maria del Popolo. In seinen noch zitternden Händen hielt er einen mit 300 Dukaten gefüllten Pokal und schüttete ihn vor dem Altar der Jungfrau aus. 300 Dukaten opfere ich dir als Dank für meine Genesung, allerheiligste, allerjungfräulichste, allergnädigste Madonna. Die Dukaten rollten über die Altarstufen hinab. Des Nachts aber überkam ihn plötzlich die Reue. Er fuhr aus Träumen auf, zumal er abends eine schwer verdauliche Langustenpastete gegessen hatte. 300 Dukaten, dachte er. Die Madonna wäre auch mit 200 zufrieden gewesen. Oder 150. Schweiß stand ihm vor der Stirne. Er klingelte. Aber der Offizier der Schweizer Garde im Vorzimmer schlief. Der Papst knüpfte sich einen Knoten in sein Bettuch und beschloss, sofort am nächsten Tag 200 Dukaten von der Santa Maria del Popolo zurückholen zu lassen. Als er sich schlaflos von einer Seite auf die andere wälzte, machte er nochmals Licht, griff zu seinem Notizbuch und begann, sich allerlei zu notieren. Er stand auf, stüpfte in seine Pantoffeln und schlürfte in den Keller hinab, wo er sich eine Zelle als seine Schatzkammer hatte herrichten lassen. Niemand durfte sie betreten, auch Cesare und Lucretia nicht. Die Schränke an den Wänden waren gefüllt mit Säcken von Dukaten, Kästen voll Edelsteinen, Smaragden, Rubinen, Saphiren, goldenen Schalen, Kreuzen, Figuren. Abendmahlpokale standen auf Regalen. Der Papst schüttete einen Sack Dukaten auf den Tisch und wühlte darin. Seine Augen öffneten sich gierig, wie die eines Habichts, der einen Hasen erspäht. Und vor Wollust des Besitzes und Geizes ergoss er seinen Samen in ein goldenes Gefäß. Alexander rief Leonardo da Vinci, den bekannten Militäringenieur und Erfinder, der in den Diensten Cäsares stand, zu sich. Leonardo, der gerade an einer Federzeichnung der Gehängte strichelte, kam sehr unwillig. Der Borgia ließ sich vernehmen: Ja, die Erde kenne ich nun, Berge, Täler, Dörfer, Männer, Weiber. Du hast mir einen Globus verfertigt. Er steht auf einem Schreibtisch. Und manchmal fährt meine Hand zärtlich über die Rundung der Kugel. Dies alles zollt mir Achtung, Ehre, Gut und Geld. Nun aber will ich einmal Sterne um mich haben. Bau mir ein Planetarium. Und als das Planetarium gebaut war, saß der Borgia unter den Sternen, unter Uranus, Neptun, Saturn, Sonne, Mond, unter Planeten und Fixsternen. Er griff mit seinen immer leicht schweißigen Händen danach und sie ließen sich in die Hand nehmen wie kaum flügge Vögel. Dann ließ er sie wieder los. Flieg, Sonne! Flieg, Mond! Und sie kreisten in edler Ellipse um seine Stirn. Der Papst und Cesare finden sich bei dem sagenhaft reichen Kardinal Adriano zu Gast. Es musste ein Vergnügen sein, ihn zu beerben. Der Papst, sonst den kulinarischen Genüssen wenig hold, interessierte sich lebhaft für das Menü. Er ging selbst in die Küche des Kardinals, er band sich eine Schürze um und man sah ihn sich mit der Zubereitung eines Fasans befassen. Der Kardinal hatte ein delikates Mahl vorbereiten lassen, frische Spargel, Forellenschnitten in brauner Butter mit Krebspastetchen, Fasan auf Schnepfencroutons mit in Rahm angemachten Salat, Ananas in Johannisbeermus und warmes Käsebäck. Der Papst, der aus Geiz bei sich im Vatikan eine kärgliche Küche führte, brach den Speisen lebhaft zu. Er und Cesare waren glänzender Laune. Es ging vortrefflich mit dem Borgia, immer vorwärts, immer weiter. Gott war mit ihnen, der Teufel, und Fortuna, die Göttin des Glücks. Der Papst überlegte gerade, ob er der heidnischen Göttin Fortuna nicht einen Tempel oder wenigstens einen Altar errichten und ob man nicht eine katholische Heilige aus ihr machen könnte, als Cesare sich zum Trinkspruch erhob. Er nahm von dem hinter ihm stehenden Mundschenk, mit dem er einen schnellen Blick des Einverständnisses wechselte, die Gläser, reichte eines dem Papst, eines dem Kardinal, eines sich selbst, schwenkte sein Glas und sprach, zum Kardinal gewandt, auf eure Gesundheit, auf die Gesundheit eurer Eminenz. Alle tranken die Gläser bis auf den Grund leer. Kaum hatten sie getrunken, als der Papst und Cesare von heftigem Erbrechen befallen wurden. Sie mussten schleunigst in den Vatikan gebracht werden. Der Mundschenk, eine Kreatur Cesares, hatte die Becher vertauscht. Diamante Giovelli, die junge Gerberstochter von Faenza, die geliebte Astore Manfredis, hatte ihn durch das Versprechen einer Liebesnacht dazu vermocht. In seinem Bett wand sich Alexander vor Schmerzen. Er hatte ein brennendes Gefühl, das vom Kehlkopf über die Speiseröhre bis in den Magen ging. Die Haut schuppte sich. Er erbrach grüne Galle. Er ließ sich von seinem Leibarzt das Blut eines jungen Mannes einspritzen, der an der Verblutung zugrunde ging. Es half nichts. Gift, dachte er. Er hat mich vergiftet. Er selbst, Cesare, mein Kindchen, mein Söhnchen, hat mich vergiftet. Oder wer sonst? Cesare soll zu mir kommen. Der Diener brachte den Bescheid, der Herzog lege selbst schwer krank danieder. Der Papst dachte, er lügt, er simuliert. Das Fieber breitete sich in rosa und dann in feuerroten Wolken über ihn aus. Plötzlich trat im langen schwarzen Rock und gestreifter weißer Krause, halb wie ein Arzt, halb wie ein Richter anzusehen, der Tod durch den roten Nebel ins Zimmer. Der Papst fuhr aus dem Kissen. Quid mors seva petis? Der Tod sprach. Te, me, quis jure? Quod hora improperat. Heu mi, quid luges? Parum vixisse? Lucrezia Cesare, da hatte sie plötzlich vergessen. Aber wo war Julia? Julia me miserum non defendis, amavis sitte corde magis. Julia, 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 ich habe dich von Pintoricchio als Madonna malen lassen, mich selbst in Anbetung davor versunken. So hilf mir doch jetzt, Madonna Julia. Nemo poteste juvare. Ergo mihi moriendum est? Est. Ich will dir beichten. So viel Zeit habe ich nicht. Beichte dem Teufel. Ein Weib, schrie der Papst, als er aus langer Ohnmacht erwachte. Ein Weib wird mich gesund machen. Auf einem Weibe liegend, traf im Spiegelzimmer den Papst der Herzschlag. Die Spiegel warfen seinen letzten Lebensblick hundertfach in den Raum zurück. Schreiend floh seine letzte Geliebte, eine junge Wäscherin, die ihm ihre Mutter zugeführt hatte. Es ging zu Ende mit den Borgia. Sie hatten kein Glück mehr. Fortuna, die ihnen 50 Jahre zugelächelt hatte, wandte ihr Antlitz von ihnen. Woher sie gekommen waren, aus dem Dunkel, aus dem Nichts, dahin kehrten sie wieder zurück, in das Nichts, in das Dunkel. Cesare ritt durch die Stadt, sich sein Grab selbst auszusuchen. Er fieberte, aber er nahm die Fiebermittel nicht, die ihm sein Leibarzt verschrieb. Er goss sie unters Bett. Wen würden sie zum Papst wählen? Er verfluchte sich, dass er seinerzeit den Kardinalspurpur so leichten Herzens abgelegt hatte. Heute hätte er ihn brauchen können. Vielleicht war der Rovere noch der brauchbarste Papst für die Borgia? Er verschaffte ihm die Stimmen der spanischen Kardinäle. Der Rovere setzte sich als Julius II. Die Tiara aufs Haupt. Julius II. Sprach, ich will nicht in den Räumen wohnen, wo der Borgia wohnte, der das heilige Ansehen der Kirche geschändet hat wie nie einer zuvor. Er hatte den päpstlichen Thron nicht rechtmäßig inne, sondern usurpierte ihn mit der Hilfe des Teufels. Und ich verbiete bei Strafe, den Namen Borgia in Rom künftig verlauten zu lassen. Sein Name sei durchstrichen, ausgelöscht und vergessen. Alle Bilder der Borgia sollen mit schwarzen Tüchern verhängt werden. Alle Grabsteine der Borgia sollen umgedreht werden, die Inschriften herausgemeißelt. Noch einmal gelang es Cesare zu entfliehen. Er trug einen tödlichen Hass gegen Julius II. Im Herzen. Hass ist gut, dachte er. Aber es muss ein systematischer Hass sein, ein mathematischer. Ich hasse Julius zu heiß. Die Flucht wurde nach Italien berichtet und setzte den Papst in Schrecken. Ein furchtbarer Mann, dieser Cesare Borgia. Es geht immer noch eine mystische Kraft von ihm aus. Er beschloss, ihm Halt zu bieten. Bei Pamplona, hinterhältig angegriffen, sank Cesare, 31 Jahre alt, unter den Dolchen von Meuchelmördern. 7 hatten ihn überfallen, 6 verwundete er noch tödlich, ehe der 7. ihm den Todesstoß versetzte. Tapferer Mann, aber gut, dass er tot und ich noch lebe. 1000 Dukaten winkten ihm und die Heimkehr nach Afrika zu seiner schwarzen Gattin. Voller Sehnsucht leckte er sich die Lippen, als er das blutige Messer am Kleid des Borgia abwischte. Um den Fluch und die Schande vom Namen Borgia zu nehmen, wird Juan Borgia nach seinem Tode als Bester der Borgia heilig gesprochen. San Francesco Borgia, armer Heiliger, niemand ruft nach dir, niemand betet zu dir. Einsam stehst du abseits von allen anderen Heiligen am Thron Gottes. Poveretto Borgia, du trägst einen schwarzen Namen, den selbst Gottes Huld nicht blank zu putzen vermochte. Eines Tages trat San Francesco Borgia zu Gott und bat, nimm den heiligen Schein, den deine heilige Kirche mir aufgesetzt, von mir. Es ist niemand, der ihn mir glaubt, die Menschen nicht und nicht deine Engel. Lass mich zu den Teufeln gehen, in die Hölle, dort, wo die Borgia hingehören. Und Gott sah den heiligen Ernst im Antlitz des Heiligen und seufzte tief auf und sprach, geh, geh zu den Deinen. Und der Borgia verneigte sich, zog aus die Uniform des Jesuitengenerals und ging langsam die 999 Stufen hinab zur Hölle. Und er klopfte an das Höllentor. Lucifer in Person öffnete. Wer bist du? Ein Borgia. Das Gesicht des Teufels hellte sich auf. Ah, sehr gut. 99 Borgia sind schon drin. Du bist der 100. Sei mir willkommen. Zahle das Eintrittsgeld und du darfst eintreten. Der Borgia wunderte sich. Das Eintrittsgeld? Wie viel? Ach, weil du es bist, 1000 Dukaten. Der Borgia, ich habe keine 1000 Dukaten. Der Teufel, nun sagen wir 500. Der Borgia, ich habe auch nicht 500. Der Teufel, ja bei Gott, was hast du denn? Der Borgia, keinen Pfennig. Der Teufel fuhr empört auf. Was, du, ein Borgia, willst kein Geld haben? Du lügst. Du hast dein Vermögen im Himmel angelegt, ja, weil Gott, der Herr, dir mehr Zinsen versprochen hat. Als Alexander Borgia kam, da haben meine Teufel 8 Tage lang Kisten mit Gold geschleppt. Scher dich zum Himmel! Und schlug ihm das Höllentor vor der Nase zu. Zwischen Himmel und Hölle, nirgends beheimatet, irrt ruhelos umher der letzte Borgia.
Ich wusste gar nicht, dass es ein heiliger Borgia ist.
Ich weiß auch nicht, ob das stimmt oder ob Klabun sich das ausgedacht hat. Ja, man könnte den ganzen Roman lesen.
Ja, also sie waren schon, sie mussten sehr interessante Leute sein, also alle. Die sind alle jung gestorben, bloß der Papst nicht.
Ja.
Und diese Frau auch, die war die erste Liebhaberin, sie war schon verheiratet und sie hat mit dem Papst 4 Kinder gehabt. Mhm. Sie hatte schon einen Sohn mit dem Alten. Mhm. Als er sie verlassen hat, für eine Giulia, glaube ich, Farnese, also das waren alle die Familien. Mhm. Er hat immer so gemacht, dass er für sie einen guten Mann gefunden hat.
Ja.
Man muss nicht denken an die heutigen Päpste, also die waren echt Könige und die haben gekämpft und die haben gemördert, also und
alles angezettelt.
Ja, alles gemacht.
Ja. Ja, Wahnsinn, ne? Also komplett.
Also der ist, mit 30 oder eben ein bisschen älter Papst geworden. Das ist heute, also nicht zu verstehen. Also der Papst muss alt und weiß. Ich erinnere mich nur, dass sie, also die beiden, Alessandro, also der Vater und Cesare, haben sie mehrmals versucht umzubringen.
Mhm.
Und also am Ende ist Cesare ja auch zwar jung gestorben, aber der Alessandro nicht, der ist über 70 geworden. Ja. Und wir haben es mehrmals geschafft, nicht ermordet zu werden. Also das war wirklich so. Also, ich habe das mir ein bisschen wieder gelesen. Also ja. Die hatten vier. Das waren die vier Geschwister von Manozza und Alessandro, von dieser Cesare, der war also so wie ein Prinz. Also Lucrezia, die war die Prinzessin, die immer für Hochzeit da bereit war, sodass man eine dynastische Hochzeit machen konnte. Der eine ist sehr jung gestorben und der andere war sehr so schlapp.
Trotzdem fand ich das lustig, dass ich heute dort war, in Petersburg.
Ja.
Und dass diese ganze Geschichte, die ich ausgesucht habe, dort spielt.
Ja, auch, also da Petersdom wieder und der aussieht, aber noch nicht fertig. Mhm. Das hat sehr lange gedauert. Auf Italienisch sagt man, wenn eine Sache ewig dauert, man sagt immer, è una fabbrica di San Pietro. Weil es hat irgendwie 100 Jahre gebraucht, bis sie die neue Basilika.
Aber dann könnte man auch sagen, è una fabbrica della cattedrale di Colonia. Und ich bin hier als eine richtige Expertin geraten. Schön. Ich muss dann Fotos machen.
Genau. Leonardo hat er nicht umgelernt.
Prosa. Der Literaturpodcast mit Nick Lamy.
Ja, diese kleine Straße, die an der Treppe da unten rechts, das wäre Girolamo Savonarola.